morgen noch einmal, für die, die nicht da sind. Wir haben in der letzten Vorlesung einen Ausschnitt aus dem Kommentar des Boetius zu Porphyrius, Einleitung zu der aristotelischen Kategorienschrift, etwas ausführlicher besprochen, womit wir uns da bekannt gemacht haben. Das ist eben das große theoretische Problem, das die mittelalterliche Philosophie dominiert und das als Problem bis heute eigentlich genauso lebendig geblieben ist, wie es in diesen Überlegungen des Boetius erscheint. Was natürlich nicht heißt, dass das da erfunden worden ist, dass das, dieses Problem, sondern man könnte sagen, aber das ist nicht unser Thema hier, dass vieles von dieser Lösungsidee, die Boetius da anbietet, natürlich auch schon bei Aristoteles selbst erwogen wird. Aber das ist nicht unser Thema. Und wir sehen nicht nur, wir bekommen da nicht nur ein Bild von dieser Fragestellung, universalen Problem, sondern wir bekommen auch gleich eine bestimmte Stellungnahme dazu serviert bei ihm. Er ist ein Nominalist. Ein Nominalist ist dadurch gekennzeichnet, dass er sagt, diese Genera und Spezies, diese Allgemeinbegriffe, die existieren nicht. Das sind nicht Begriffe oder Vorstellungen von Sachen, die existieren. Aber das eigentlich Interessante beginnt erst nach dieser Bekundung mit der Beantwortung der Frage, was hat es denn dann mit ihnen auf sich, wenn sie nicht existieren? Und da gibt es verschiedene Antworten. Also eine der wichtigsten Sachen, die man, wenn eine Frage über den Nominalismus gestellt wird, wissen muss, ist nicht so sehr, was macht denn auf jeden Fall aus, nämlich dass er sagt, die existieren nicht, sondern wichtiger ist eigentlich zu sagen, was für Varianten davon gibt es eigentlich, wie viele verschiedene Antworten gibt es eigentlich, um die nachfolgende Frage zu beantworten, was hat es denn dann eigentlich mit diesen Begriffen auf sich? Und da haben wir gesagt, bei Boetius steht im Vordergrund, ist das Profilgebende seiner Lösung, ein bestimmter Begriff von Abstraktion. Seine positive Lösung ist konzentriert, das Charakteristische seiner Lösung besteht in diesem Angebot eines Abstraktionsbegriffes. Und zwar ist dieser Abstraktionsbegriff gedacht in Analogie zu der Art und Weise, wie wir uns gerechtfertigt sehen, eine eigene Vorstellung davon zu haben, was eine Linie ist, obwohl Linien als breitenlose, für die Linie ist es ja wesentlich, auch für die euklidischen Axiome und Lehrsätze, die die Linien betreffen, ist es ganz entscheidend, dass die Linie ein eindimensionales Gebiet ist und keine Breite hat. Aber wir wissen auch, so etwas gibt es nicht als etwas Selbstständiges, sondern das taucht immer nur in einer Form auf, wie etwa die Kante an einem Körper. Den Körper, den gibt's. Sie dürfen nicht, also wichtig ist mir schon, dass Sie sehen, dass er nicht sagt, der Prozess der Prozess, in dem wir zu der Vorstellung der Linie als etwas Eigenen kommen, ist dasselbe wie der, in dem wir zur Vorstellung der Genera und Spezies kommen. Das ist eine Analogie. Es ist damit insbesondere nicht gesagt, dass die Art und Weise, wie wir zu der Vorstellung der Linie kommen, Abstraktion wäre. Das ist eine mögliche Position, dass man sagt, es ist ein Abstraktionsvorgang, indem man zu der Vorstellung der Linie kommt, durch die Analyse dessen, was einen Körper, einen begrenzten Körper ausmacht, einen dreidimensionalen. Aber man kann auch andere Auffassungen haben. Der Punkt ist der, dass es in Analogie gesetzt wird. Dieser Abstraktionsvorgang, in dem wir von dem Vergleich vieler Äpfel miteinander zu dem Begriff oder zu der Vorstellung des Apfels kommen, auf der einen Seite, und der Art und Weise, wie wir zu der Vorstellung der Linie kommen. Es geht ihm nur darum, dass es überhaupt ein Paradigma dafür gibt, wie man zu einer berechtigten, nicht falschen Vorstellung einer Sache kommen kann, die aber trotzdem nicht selbstständig existiert. Verstehen Sie? Also wie man zur Vorstellung einer Sache kommen kann, die nicht selbstständig existiert, wo man also nicht sagen kann, man hat ihre Vorstellung sozusagen von ihr her gebildet allein und in einer direkten Korrespondenz mit ihr, und trotzdem ist man berechtigt, diese Vorstellung zu haben. Nur das will er davon haben. Und er sagt, sowas gibt es tatsächlich in dem Fall des Verhältnisses von Linie und Körper. Frage recht laut, so laut es geht.
Aber Herr Professor, kann man dieses Argument nicht umkehren und sagen, der Würfel existiert ja auch nur aufgrund seiner Verschneidungen, oder? Das heißt, der Würfel als reales Objekt existiert ja nur, weil es Kanten gibt. Das ist, was ich meine. Das heißt, da wird ja das reale Objekt dann wieder vom Abstrahierten abhängig, oder?
Das kommt drauf an. Also da könnte man drüber streiten. Aber ich glaube nicht, dass Sie recht haben, sozusagen, dass das ein Gegenteil, ich meine, recht haben Sie natürlich schon in einer gewissen Weise, weil es einen Standpunkt gibt von dem aus, dass eine richtige Beobachtung ist. Aber sozusagen, dass es den Gedanken irgendwie unterminieren würde. Auch wenn Sie sozusagen in diesem Sinn recht haben, spielt das keine Rolle. Es ist einfach für ihn ist nur wichtig, dass man es so sehen kann, dass es so ein Beispiel gibt. Wenn man es auch noch anders sehen kann, ist ihm auch recht. Also für ihn, er will einfach ein Bild haben, eine Vorstellung haben von etwas, wo wir sagen können, ja, so, das wäre ein Beispiel. Man kann es auch anders sehen. Also wenn man ausführlicher darüber diskutieren müsste, dann müsste man über den Unterschied zwischen einem realen physischen Körper und einer geometrischen Beschreibung eines realen physischen Körpers argumentieren. Nicht? Also über diese Differenz müsste man argumentieren. Und er würde dann sagen, naja, wenn wir niemals reale physische Körper, die zu deren Zusammenhalt und Konsistenz zum Beispiel auch Kräfte gehören und solche Sachen, wenn wir die nicht hätten, würden wir nie auf die geometrische Beschreibung und so weiter. Also das ist so. Natürlich kann man umgekehrt sagen, was ein Körper ist. Wenn Sie definieren wollen, was ein Körper ist, dann ist ein guter Weg zu sagen, das ist etwas, zu dessen Beschreibung Sie drei verschiedene Orthogonale brauchen. Und dann ist man ungefähr dort, wo Sie hin wollten. Ne? Also, aber das ist eine geometrische Beschreibung. Aber man könnte sagen, das meint er nicht unbedingt. Und sein Beispiel, weil es nur ein Beispiel ist, er will ja nicht erklären, was ein Körper ist. Ne? Es ist ein Beispiel dafür, dass wir eben von so etwas, was als Ganzes selbstständig existiert, zu einer berechtigten Vorstellung von der Existenz von einer bestimmten Sache, die nur als Teil dieses Ganzes verstanden wird. Ne? Okay. Also das ist für ihn charakteristisch, für seine Auffassung von Nominalismus. Er sagt, die existieren nicht wirklich selbstständig. Also Fußnote, das aristotelische Wort, das eine Philosophie studierende Person kennen sollte für dieses selbstständig existieren können, ist das Wort Choriston. Als ein Choriston, das ist ganz gut, wenn Sie mal angeben wollen mit philosophischer Terminologie, dass wir selbstständig existieren, autonom existieren können, als abgetrenntes existieren können, ein Choriston. Also nicht als ein Choriston, sondern in Abhängigkeit von etwas anderem, aber doch als von diesem anderen in seiner Eigentümlichkeit eindeutig unterscheidbar. Das Wichtige ist, dass dieser Abstraktionsprozess nachvollziehbar ist in jedem seiner Schritte. Das haben wir bei der Linie, verfolgen wir das nicht, wie das geht. Das würde auch wieder auf die Frage von dem Kollegen zurückführen, wie man jetzt genau zu seinem Konzept kommt. Aber wichtig ist, dass es nicht einfach so ist, ich denke mir was aus. Und das ist dann halt was Abstraktes. Das geht nicht, weil da habe ich keine Kontrolle darüber, ob das, was ich mir ausdenke, dasselbe ist, was sich die anderen ausdenken. Man braucht sozusagen einen gemeinsamen Bezugspunkt, von dem her man in nachvollziehbaren Schritten zu dieser Sache kommt, die da ja, eben nicht nur ein leeres Bild ist. Ja? Nicht nur ein leeres Bild. Es gibt aber auch andere Varianten, wie Nominalismus artikuliert werden kann. Das ist auch wichtig, dass Sie das wissen, weil das sind mögliche Prüfungsfragen. Also zum Beispiel Eric d'Auxerre, den habe ich eh letztes Mal schon aufgeschrieben, könnte man sagen, das ist ein Konzeptualist. Bei Boethius taucht ja der Begriff nicht auf. Aber der Begriff als solcher kommt in seiner Argumentation nicht vor. Aber später, ein paar Jahrhunderte später, gibt es Leute, die sagen, na, das sind Begriffe, und Begriffe sind halt was Eigenes. Ne? Das spielt ein bisschen eine andere Rolle. Noch einmal davon könnte man sagen, das ist ein konzeptualistischer Nominalismus. Und noch ein bisschen eine andere Position ist die ganz radikale Position, die sagt, das sind überhaupt nur Wörter. Ja? Das sind überhaupt nur Wörter. Und da muss man weder in der Wirklichkeit noch bei einem Begriff, würde man ja sagen, das ist etwas, was im Geist existiert. Aber wenn man sagt, das sind überhaupt nur Wörter, dann würde man sagen, sie existieren überhaupt nur als Gesprochenes oder als Aufgeschriebenes und müssen, verpflichten noch gar nicht zu der Annahme von einem Geist, ne, in dem sie sind. Und dann habe ich gesagt, diese Position ist aber unter Umständen gar nicht aussichtslos. Aus dieser ganz radikalen Position, dass es überhaupt nur Wörter sind, kann man noch immer was Interessantes machen. Nämlich, wenn man erklären kann, wie der Gebrauch von Wörtern in einer Sprache mit dem Verhalten, das die Benutzer dieser Sprache gegenüber ihrer Umwelt haben, verknüpft ist. Wenn man da Regelmäßigkeiten aufzeigen kann, dann kann man da auch eine interessante Theorie daraus machen. Also viele moderne Antworten auf das Universalienproblem gehen von dieser eigentlich sehr radikalen Position aus. Also zwei wichtige zusätzliche Bemerkungen, die ich Ihnen gemacht habe, sind im Laufe der Geschichte eine gewisse Entdifferenzierung des Problems. Während es bei Boethius noch recht spezifisch ist und sagt, was sind eigentlich die Genera und die Spezies, existieren die oder existieren die nicht, sind die materiell oder immateriell oder sowas, wird das Problem zunehmend verallgemeinert und es interessiert die Leute dann gar nicht mehr, was die Begriffe Genus und Spezies und Differenzen zu bedeuten und sie reden immer über Allgemeinheiten. Existieren irgendwelche Allgemeinheiten? Also der Ausdruck, was dann interessant ist, ist der Unterschied zwischen den Begriffen Allgemeinheit und abstraktes Ding. Ne? Weil es eben auch abstrakt ist, habe ich am Schluss, sind wir auf den Punkt gekommen, dass es ja auch abstrakte Entitäten geben kann, die keine Allgemeinheiten sind, sondern von denen wir annehmen, dass sie Individuen sind. Zum Beispiel unser Weltbild würde ganz gehörig durcheinander kommen, wenn wir annehmen, dass es mehrere Zahlen 2 gibt. Sehr wichtig für uns, dass es nur eine Zahl 2 gibt. Also das ist das eine. Entdifferenzierung, das universalen Problem nimmt tendenziell die Form an, können Allgemeinheiten, eben sogenannte Universalien, in welchem Sinn kann man sagen, dass denen eine Existenz zukommt. Und das andere, der andere wichtige Punkt ist, dass das Universalienproblem natürlich sich vor allem im Mittelalter, das ist etwas, was wir ein bisschen verfolgen werden, sich verpflicht mit anderen Fragestellungen, also nicht Überlappung ist nicht das richtige Wort, sondern Verflechten ist eigentlich wirklich das richtige Wort, nämlich mit solchen Fragestellungen wie der, was ist überhaupt das Verhältnis zwischen den Wörtern und den Sachen, zwischen den Wörtern und etwas, was von den Wörtern bezeichnet wird und so weiter. Nicht? Dieses Problem kann sich von ganz woanders herstellen und das hat auch viele andere Aspekte. die nicht sozusagen in den Einzugsbereich des Universalienproblems fallen. Das hat seine rein linguistischen Aspekte und so weiter. Und ein bisschen was davon lernen wir jetzt dann kennen. Also auch bei der bei so einer Position wie dem, der sagt, dass die Universalien Rosselin, nicht? Der sagt, die Universalien sind nur Wörter, denen entspricht gar nichts Existierendes in der Welt. Haben die dann trotzdem eine Bedeutung? Was ist dann diese Bedeutung? Kann man im Allgemeinen sagen, weil die Wörter unterscheiden sich ja. Wodurch unterscheiden sich denn dann die verschiedenen Wörter? Unterscheiden sie sich nur dadurch, dass sie verschieden klingen? Oder unterscheiden sie sich auch auf eine andere Art und Weise? Natürlich unterscheiden sie sich auch anders. Und eine Antwort ist, also, sie haben verschiedene Bedeutungen. Was ist dann eine Bedeutung? Wie kann man erklären, was eine Bedeutung ist, wenn man nicht annimmt, dass die Wörter eine Referenz auf etwas unabhängig von ihnen Existierendes haben? Was sind dann eigentlich Bedeutungen? Wie verhalten sich die Bedeutungen von Wörtern, die keine Referenz in der Wirklichkeit haben, zu den Bedeutungen von Wörtern, die schon eine haben? Na? Also die Bedeutung vieler Wörter lernen wir dadurch, dass wir uns an einen bestimmten Zusammenhang gewöhnen zwischen etwas, was wir in unserer Umwelt wahrnehmen und etwas, was andere Leute und auch wir selber dazu sagen in dieser Situation. So lernen wir, stellen wir uns vor, oder hat man sich lange vorgestellt, lernen wir die Bedeutung von vielen Wörtern. Aber was ist, wenn wir das nicht haben, den einen Teil, nämlich den, wo wir etwas in unserer Umwelt wahrnehmen, das wir in einen Zusammenhang mit dem Gesprochenen bringen können. Aber das sind schon Fragen, die teilweise ganz selbstständig sind und teilweise evident natürlich eine Verbindung mit diesem Universalienproblem haben. Und da gibt es jetzt natürlich bestimmte Sachen oder Fragestellungen, die einfach so aus mehr oder weniger erklärlichen oder unerklärlichen Gründen dann zu in denen sich solche Probleme fokussieren. Also ein Beispiel ist eben ein Text von einem Typen, zu dem habe ich immer in den letzten Jahren, habe ich immer da Prüfungsfragen auch gestellt zu dem, obwohl das ist kein, weiß ich wie bedeutender Mann, aber es ist charakteristisch, ein gewisser Fredegisius, Fredi von Tour. Fredegisius von Tour, der hat was geschrieben mit dem tollen Titel De Substantia Nihili et Tenebrarum. Fredegisius, Fred von Tour. So, also De Substantia Nihili et Tenebrarum, über die Substanz des Nichts und der Finsternis. Der hat sich die Frage gestellt, was ist das Nichts? Ne? Nichts ist ja auch so ein Wort, das da eine große Rolle spielt. Wenn wir das nicht hätten, wäre es auch anders mit unserer Welt. Nicht? Wenn einer sagt, was hast du mir da gerade geklaut? Dann ist es für mich sehr günstig, dass ich die Antwortmöglichkeit habe zu sagen, nichts. Wenn ihr das nicht kennt, hätte er mich schon am Schlafittel. Nicht? Was ist denn dieser Gegenstand, den das Wort nichts bezeichnet? Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, das ist also eindeutig einer, den man nicht herzeigen kann. Dieser Gegenstand. Hat das Wort nichts trotzdem eine Bedeutung? Oder soll man sagen, das hat keine Bedeutung und läuft irgendwas anderes Geheimnisvolles damit, ohne dass es eine Bedeutung hat? Und der geht einmal natürlich davon aus, weil er ein ordentlicher Christenmensch ist, dass Gott die Sprache schon so geschaffen hat und uns so übergeben hat, dass da nichts drinnen ist, was ganz überflüssig ist. Also irgendeine Bedeutung muss es schon haben, dieses Wort nichts. Da ist überhaupt kein, Referenz auf das Universalienproblem. Das ist einfach eine kleine Rätselfrage. Was würden Sie denn glauben, dass das nichts ist und so? Der gibt eine ganz interessante Antwort eigentlich. Der sagt, naja, das hat eigentlich nicht für Sinn, dass man da, sowas lässt sich nicht ausmachen. Also im Großen und Ganzen, wenn das überhaupt eine Bedeutung hat, dann kann man die nicht eine selbstständige, das kann man nicht so im Allgemeinen festhalten. Aber wenn man ein bestimmtes Szenario angibt, dann kann man sagen, dass es eine Bedeutung hat, und zwar auch ohne, dass man darauf bestehen müsste, dass es einen Gegenstand gibt, der davon bezeichnet wird. Und dieses Szenario ist für ihn ganz klar, welches das ist, nämlich das ist das Szenario, Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Das ist ein sinnvoller Satz, seines Erachtens. Ja, seines Erachtens ein sinnvoller Satz, aber ohne, dass wir uns dazu verpflichtet fühlen müssen, anzunehmen, dass bevor Gott mit dem Herumschaffen begonnen hat, schon etwas da war. Das darf man natürlich nicht annehmen, nämlich so ein Nichts. Ja? Aber in diesem Szenario, gerade in dem Moment, wo er schafft, da hat es einen Sinn zu sagen, aus dem Nichts. Also das ist eine sehr, sehr vage Antwort, und aus der kann man eigentlich nichts machen. Ne? Der sagt, es hat eine Bedeutung und das ist schon irgendwas, aber das kann man nicht generell festhalten, sondern in dem Zusammenhang, vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Ja? Er meint, Gott schuf die Welt aus dem Nichts, ist ein bisschen informativer und ein bisschen interessanter und nicht nur falsch. Im Vergleich zu Gott schuf die Welt. Ja? Das meint er. Wenn wir sagen würden, einfacher wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, es reicht für uns immer zu sagen, Gott schuf die Welt. Ja? Aber wenn wir sagen, aus dem Nichts, dann haben wir sofort dieses Problem. Ja? Also er druckst, das habe ich Ihnen jetzt nicht gesagt, weil ich Ihnen das als Problem, wir kommen nochmal darauf zurück, bei einem anderen Philosophen, der sich damit auseinandersetzt, auf eine sehr viel vernünftigere Weise. Der lässt es dabei bewenden. Wir erwähnen es nur, um ein Beispiel zu haben, nicht? Für diese Art von Fragestellungen, wie steht es eigentlich mit der Bedeutung von Wörtern. Da muss man mit sehr viel verschiedenen Aspekten rechnen. Nicht? Das Nichts unterscheidet sich ja offenbar jetzt noch einmal sehr von solchen abstrakten Gegenständen wie Zahlen, Sprachen und so weiter. Ja? Das ist ja nochmal was anderes. Das muss man nochmal auf eine andere Art erklären. Jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen einen Text kommentieren, also aus dem Buch direkt auch. Ich möchte das kurz halten, aber lesen Sie das wirklich aufmerksam durch. Lesen Sie das alles bis einschließlich Kapitel, was habe ich gesagt, glaube ich 11.1, nicht? Aus dem Flaschbuch. Und ich lese Ihnen jetzt was vor zu diesem Scotus Eriugena, ja? Aus dem Teil. Einfach so, das hat keiner, der nimmt nicht direkt Stellung zu dem Universalienproblem. Der klopft da ein paar verschiedene Fragen ab. Aber es ist ein typischer Text des frühen Mittelalters, ein berühmter Text, ist ein großer Denker gewesen, dieser Mann. Und Sie sehen da Reflexe von Sachen, die wir schon besprochen haben. Ja? Der war, so wie der Alcuin, der Lehrer von dem Karl dem Großen war der zwei Generationen später dieser Scotus Eriugena, 9. Jahrhundert, der Präzeptor, also der Lehrer, der Guru sozusagen, von Karl dem Kahlen. Das war ein Enkel von Karl dem Großen und hat ein großes Werk schriftlich überliefert, verfasst, De Divisione Naturae. Das ist so ein Buch zur Erklärung von allem überhaupt und insgesamt. Also ich fange da an zu lesen in unserem Sammelband von dem Flasch auf der Seite 167, da beginnt eine Diskussion darüber, was also zwischen einem Lehrer und einem Schüler, wobei das völlig aussichtslos ist, sich da zu fragen, welcher von den beiden der Schlauere ist. Zwischen einem Lehrer und einem Schüler und da diskutieren sie über die Frage, was sozusagen der richtige Name für Gott ist. Und kommen auf eine Dimension der Frage, die wir jetzt noch gar nicht berührt haben, aber die da eine große Rolle spielt in diesen mittelalterlichen Diskussionen, auf die etymologische Dimension der Frage. Weil der sagt, der eine als erstes, das beste Wort ist schon für Gott. Also die Frage ist, ob man Gott sozusagen bezeichnen soll. Ja, vielleicht ist das am gescheitesten, wenn ich das so. Eigentlich steht im Hintergrund die Frage, ob es besser ist, Gott durch eines von den für ihn charakteristischen Attributen zu bezeichnen oder mit einem Namen, der eben nicht ein solches Attribut ist. Also die Frage, die im Hintergrund hier steht, bevor das beginnt mit diesem Namen Theos, Gott, die Frage, die im Hintergrund steht, ist, ist es nicht gescheiter, wir sagen, er ist der Allermächtigste oder er ist der Allerweiseste oder das Allergütigste Wesen oder sowas? Also wo wir ihn direkt bezeichnen, dadurch, dass wir quasi ein Maximum, eine singuläre Kennzeichnung eigentlich, wenn wir sagen, der Weiseste von allen, dann intendieren wir sozusagen ein bestimmtes Wesen und davon kann es nur einen geben. Und wenn wir den bestimmten Artikel haben dabei, ne? Und dann hätten wir ja eine Bezeichnung für ihn. Und wir könnten auch andere Bezeichnungen nehmen, weil es ja nicht nur der Allerweiseste, sondern auch der Allergütigste und der Allermächtigste und so weiter. Ja? Oder ob wir so ein Wort nehmen sollen wie Gott, das sozusagen in diesem Sinn gar keinen deskriptiven Gehalt hat. Ja? Das ja sozusagen ihn nur deswegen bezeichnet, weil es eben, also zunächst einmal nur deswegen bezeichnet, weil es eben immer schon dazu verwendet worden ist, ihn zu bezeichnen, aber sich nicht durch einen bestimmten Inhalt legitimiert. Und die Frage hier beginnt damit, dass die sozusagen versuchen, in diesen Abstand zwischen seinem Wort, das einfach nur irgendeins ist und das halt deswegen Gott bezeichnet, weil alle dieses Wort immer verwendet haben, um Gott zu bezeichnen. Sie sehen hier ein bisschen einen Zusammenhang mit der Nominalismusfrage natürlich, nicht? Und auf der anderen Seite einer inhaltsvollen Bezeichnung in diese Lücke, die da klafft, in diesen Abstand, der da besteht, da schieben die hinein die etymologische Überlegung, nämlich ob nicht an diesem bloßen Wort selber auch ein Inhalt feststellbar wäre, an dem Wort selbst, an dem Wort Theos. Und da schlagt der eine Typ vor, ja, das ist deswegen ein gutes Wort, weil da können wir gleich zwei Inhalte damit verknüpfen, etymologisch, die gut passen, nämlich sehen, betrachten, das Wort Theorie kommt aus demselben, Theoro, ich sehe, und Theo, laufen. Sehen und laufen. Ja, das sind zwei etymologische, mögliche etymologische Referenzen für das Wort Theos. Ja, es kommt, man sagt, es kommt von aus demselben Stamm oder aus demselben Bereich heraus wie Theoro, Theorao, ich sehe, betrachte, oder Theo, ich laufe. Ja? Die könnten da im Hintergrund stehen. So, und jetzt wird das dann versucht, das plausibel zu machen. Das ist natürlich eine absurde Veranstaltung, was da stattfindet. Ne? Also, da ist auch nicht intendiert, dass das jemand wirklich glaubt. So, kommt es von Sehen, dann heißt es eben, er ist der, der alles sieht. Der alles sieht. Und das ist okay, weil er sieht ja wirklich alles, was ist, in sich selber. während er nichts außer ihm erblickt, weil es ja nichts gibt, was außer ihm ist. Er sieht alles und er sieht alles in sich selber, weil ja alles, was es gibt, in ihm ist. Er ist nicht nur der Allermächtigste, der Allerweise, er ist auch der, wenn man sagt, Allumfassende. Ne? Und wenn es von Laufen kommen sollte, passt auch, es kann ruhig von beiden kommen, weil dann ist er der, der durch alles durchläuft. Das bezeichnet dann sozusagen, er ist der, der allem Bewegung gibt. Ja? Und dann wird versucht, ein bisschen nachzudenken über mögliche Konsequenzen, die daraus fließen, wenn man so eine Etymologie akzeptiert. Und dann entwickeln die da so einen Gedanken von der Art wie folgendes. Der ist schon recht interessant, aber der führt weg. Also was einer da zunächst mal verblüfft, ist, wie der Gedanke hupft. So quasi da. Also da wird nicht eine, das ist nicht so wie bei dem Boetius, wo wir so eine schön geordnete Überlegung haben. Wenn es von Laufen kommt und wir würden sagen, er bewegt sich. Also wir würden so ähnlich wie beim Sehen sagen, er ist der, der alles durchläuft und dadurch, dass er alles durchläuft und weil er alles in ihm ist, ist er der, der allem die Bewegung verleiht. Nicht? Alles, was Bewegung ist, Veränderung, Entwicklung, ist sein Wirken. Die Art, wie er ist, ist eben dieses Bewegung zu sein. Und das wird dann verbunden damit, dass man sagt, er ist das Prinzip des Lebens. Ja? Das Problem ist nur das, wenn er dabei sich selber bewegt, dann bedeutet das, nach unserem Verständnis von Bewegung, dass er dabei von einem Zustand in einen anderen übergeht. Auch wenn seine Bewegung nicht eine ortsverändernde Bewegung sein sollte, sondern eine Bewegung am Ort, dann kann man nicht ausblenden, dass jede Bewegung eine Art von Veränderung ist und jede Art von Veränderung sozusagen voraussetzt, dass etwas von einem Zustand in einen anderen übergeht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Hier im Hintergrund, der in der Entwicklung der mittelalterlichen Philosophie erst später seine volle Dynamik entwickeln wird, nämlich das ist eins der wesentlichen Tenets, eine der wesentlichen Positionen der aristotelischen Naturphilosophie, dass jede Art von Bewegung als Veränderung verstanden werden muss und dass jede Art von Veränderung von einem Begriff des Gegensätzlichen her verstanden werden muss. Von einer Veränderung kann immer nur dann die Rede sein, wenn an einer Sache, die in einem gewissen Respekt dieselbe bleibt, trotzdem der Übergang von einem Gegensatzpol zu einem anderen Gegensatzpol erfolgt. Also wenn sich etwas verändert, dann heißt das immer, dass dieses Etwas in einer gewissen Hinsicht einer Gegensätzlichkeit unterworfen ist. Also zum Beispiel, wenn die heiße Suppe abkühlt, das wäre so ein typisches Aristoteles-Beispiel, dann gibt es zwei Ebenen. Eine Ebene, auf der die Suppe bleibt. Ja? Wenn wir nicht sagen könnten, dass die Suppe bleibt, dann hätten wir nichts von dem, wir sagen können, dass es sich verändert, sondern hätten wir einfach zwei verschiedene Sachen. Also wenn wir von Veränderung reden, müssen wir immer darauf aufpassen, dass wir sowas Konstantes haben, sowas zugrunde liegendes. Das ist dann ein zentraler Gedanke überhaupt bei Aristoteles in seiner Überlegung dazu, was eine Substanz ist. Ne? Andererseits müssen wir aber auch sozusagen die Sache in einer zweiten Dimension sehen können, wo sie einer Gegensätzlichkeit unterworfen ist, nämlich der Gegensätzlichkeit von warm und kalt. Und wenn es sowas nicht gibt, die muss natürlich festgelegt sein, diese Hinsicht. Also also Aristoteles hat da solche Beispiele, wie dass er sagt, na, zwischen warm und kalt oder zwischen weiß und schwarz. Aber es hat keinen Sinn zu sagen, obwohl das natürlich stattfinden kann, wenn wir eine Bewegung, eine Veränderung analysieren, hat es keinen Sinn zu sagen, es wird vom Kalten zum Weißen. Es kann natürlich schon sein, dass während es sich erwärmt, also von kalt zu warm übergeht, zugleich auch von dunkel zu zu hellen übergeht. Aber wenn wir die Veränderung analysieren wollen, müssen wir immer so eine Gegensatzdimension festhalten können. Das wird sich später zeigen, das ist hier im Hintergrund. Aber für den hier ist es ein Problem. Denn kann es denn sowas geben? Nein, sagen die beiden, das kann es nicht geben, dass es in Gott was Gegensätzliches gibt. Und wenn seine Bewegung von der Art wäre, dass er sich da von einem Zustand in den anderen, dann gibt es ja dann, wenn er diese Bewegung vollzogen hat, irgendeinen Zustand, in dem er nicht mehr ist. Das darf nicht sein, weil es ja das Allervollkommenste ist. Es darf nicht etwas geben, was er nicht ist. Natürlich könnte man sich vorstellen, dass es etwas gibt, was er nicht ist, weil das was Absurdes ist, was Schlechtes ist oder so. Aber das erzieht ja nicht, dieses Argument hier. Weil vorher war er ja in dem Zustand. Also kann es nicht was Schlechtes oder Nutzloses gewesen sein. Es war ein Gegensatz. Nicht? Es darf in ihm sozusagen keine positive Gegensätzlichkeit geben. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Das ist natürlich irrsinnig sophistisch. Nicht? Und letztlich ist das, ehrlich gesagt, ein Blödsinn, nicht? In einer gewissen Weise, diese Überlegung. Man hat gleich das Gefühl, wieso reden die da so? Aber was die versuchen, ist eben erstmal auszutesten, warum reden die überhaupt über sowas und nicht über was Vernünftiges. Aber sie müssen verstehen, dass der Spirit dahinter der ist, dass die ja erst einmal austesten. Diese Leute versuchen auszutesten, wo die Grenzen sind zwischen dem, was man sinnvollerweise sagen kann, zwischen dem, was uns die Sprache, die Logik und so weiter gerade noch erlauben, was man da noch sagen kann, und dem, was man nicht sagen kann. Und was sozusagen die Faktoren sind, die darüber entscheiden, ob man jetzt das noch vernünftigerweise sagen kann oder nicht sagen kann. Und zum Beispiel kommen die dann von dieser Überlegung über das Laufen, über die Bewegung, ja, kommen die dann auf den Punkt, dass sie sowas sagen wie, na, das betrifft vielleicht, also das könnte ich Ihnen jetzt vorlesen, aber ich will nicht zu viel vorlesen, weil ich es eh schon gesagt habe, ne? Das ist ein Punkt, der dagegen spricht, Gott mit solchen Ausdrücken zu bezeichnen, die einen deskriptiven Inhalt haben. Und zwar deswegen, weil wir für alles, was einen deskriptiven Inhalt hat, ja einen Gegensatz bilden können. Und dann steht Gott in einem Gegensatz zu irgendwas. Also, und da gibt es einen Punkt, wo die sagen, sogar wenn wir ihn als das Vollendetste aller Wesen, wenn wir ihm sozusagen Wesenhaftigkeit im höchsten Sinn zuschreiben, ist das gefährlich. Weil dem Wesen das Nichts, das Unwesen entgegensteht. Und wenn wir sagen, er ist das höchste Wesen, dann würden wir ja annehmen, dass es außer ihm noch was anderes gibt. Also sehen Sie, wie das mit Fragen nach dem Bösen oder nach dem Teufel und solchen Sachen ein bisschen in Zusammenhang steht, ob man dem eine selbstständige Existenz zu... Ne? Und jetzt ist eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, dass hier in diesem Text von diesem Scotus Eriugena ein Ausweg vorgeschlagen wird, ist aber jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da den ein Ausweg vorgeschlagen wird, der dann immer wieder eine Rolle spielt, nämlich, dass wir sagen können, wenn wir ihm sowas zuschreiben wollen, wie das Gütigste oder so, nicht? Wo auch sozusagen dem Gütigsten steht ja was entgegen, das Gütigste hat einen Gegensatz. Und auch wenn dieses Gegensätzliche nicht in ihm ist, und da sind wir in einer Falle, wenn wir das sagen. Weil entweder müssen wir annehmen, dass das, was der Gegensatz von der Güte ist, auch in ihm ist, weil ja alles in ihm ist. Das darf nicht sein, es darf nichts Böses in ihm sein. Oder wir sagen, das ist nicht in ihm, sondern außer ihm. Dann haben wir uns auch gefangen, weil wir dann sagen, es gibt etwas, was außer ihm ist. Es gibt eine andere Kraft, mit der er im Streit wäre. Aber es gibt ja gar niemanden, der sozusagen den Führerschein hat, dass er mit ihm in den Ring, oder sozusagen die Lizenz, dass er mit ihm in den Ring steigen dürfte überhaupt. Das dürfen wir auch nicht annehmen. Da verfallen die auf einen Ausweg zu sagen, dass man nicht sagen kann, Wesenheit kommt ihm zu, sondern man muss sagen, Überwesenheit kommt ihm zu. Die Superwesenheit. Das ist eine interessante Idee. Dass man sagt, es gibt zu dem, was wir als Gegensätze bezeichnen, das Gute und das Böse, das Mächtige und das Ohnmächtige und so, sind für uns nur als diese Gegensätze fassbar. Aber zu diesen Gegensätzen dazu gibt es ein für uns nicht wirklich begreifbares Positivum. Ja? Von dem Positivum aus wir durch Einschränkung den Begriff unseres Negativen und als Gegenpol zu dieser Einschränkung das für uns Positiven haben. Es gibt sozusagen eine Urwesenheit, von der das, was Unwesen ist, sozusagen die eine Seite ist, wenn sich das teilt, und die andere Seite ist das, was wir als Wesenheit betrachten. Und wir können es immer nur in dieser Gegensätzlichkeit sehen. Aber in Gott gibt es das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist so ein ähnlicher, also das ist überhaupt nicht derselbe Gedanke. Aber um zu verdeinlichen, um Ihnen ein bisschen zu verdeutlichen, was gemeint sein kann. Aber bitte, glauben Sie nicht, dass es derselbe Gedanke ist. Ist natürlich, wie wenn man sagt, es gibt nicht das Warme und das Kalte, sondern die Temperatur. Aber Temperatur ist ganz was anderes. Also wenn man annimmt die Temperatur, dann ist die Temperatur, es gibt nur eine Skala, auf der wir Wärme und Kälte unterscheiden. Ne? Aber das ist natürlich, Aristoteles hat angenommen, es gibt das Warme und es gibt das Kalte. Das sind zwei Sachen, die aber in einer bestimmten Weise einander zugeordnet sind, eben als Gegensatz, im Unterschied zur Zuordnung von das Warme und das Säuerliche. Die sind nicht einander zugeordnet. Ja, verstehen Sie das? Und wenn man dazu übergeht, zu sagen, das gibt es nicht, sondern stattdessen gibt es einfach die Temperatur, dann redet man von ganz was anderem. Ja? Weil Temperatur ist nicht eine Sache, so wie der sich vorgestellt hat, dass das Warme und das Kalte. Temperatur ist nicht eine eigene Agentur. Verstehen Sie das? Das ist ein Begriff in eine andere, das ist ein Überschreiten in eine völlig andere Dimension, eine völlig andere Betrachtungsweise, wenn man von Temperatur redet. Das ist nicht so, wie man sagt, der glaubt, es gibt zwei Sachen und wir glauben, es gibt nur eine Sache. Der hat glaubt, es gibt zwei Sachen und wir glauben an etwas, was überhaupt keine Sache ist. Und wir sagen Temperatur. Nicht? Wir kennen nur den Unterschied zwischen Wärme und Kälte und nicht ein Kalt und ein Warm. Und das bezeichnen wir mit Temperatur. Was wir mit Temperatur bezeichnen, ist was viel Komplexeres als ein Gegenstand. Und so radikal ist natürlich, noch radikaler ist natürlich der Unterschied, wenn man übergeht von sowas wie Güte und Bosheit oder Wesen und Unwesen zu seinem Überwesen. Können Sie das verstehen? Ungefähr? Das ist so eine Gedankenkonstruktion, mit der sich rausmanövriert, mit der Sie sich rausmanövrieren, aus diesem Problem sagen zu müssen, bei allem, womit wir ihn inhaltlich bezeichnen, hätten wir es mit einem, auch immer dann gleich handeln wir uns immer einen Gegensatz ein. Und diesen Gegensatz können wir nicht unterbringen, nicht in ihm und nicht außer ihm. Das ist der Grund, die Grundidee. Ja? Und ein Weg zur Lösung ist eben diese Steigerung, diese Supersache immer dazu zu erfinden. Nicht? Diese Ursache, die dem Gegensatz zugrunde liegt als Einheit. Ja? Verstanden? Und ein anderer Ausweg, und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie das verstehen, weil der ist wirklich ganz anders, der Ausweg. Aber es ist ein Ausweg, der in diesen Jahrhunderten, von denen wir da reden, 9., 10., 11. und bis ins 12. Jahrhundert, sozusagen wirklich als eine Alternative gesehen worden ist. Der Ausweg lautet, hör mal einfach auf, über sowas zu reden. Ja? Lassen wir das. Ja? Mit diesen Herumsophistereien ist er jetzt. Wenn wir sagen, er ist gut, müssen wir dann auch meinen, dass er böse auch ist oder so. Hör auf. Ja? Lassen wir das einfach bleiben. Das ist nicht das Richtige. Also, eine Lehre, die wir ziehen können, hier, wenn Sie die Stelle lesen, ist auch, das ist ein Versuch, zwischen die Inhalte und den bloßen Namen Gott, also zwischen der Weisheit und Gott, die Etymologie zu schieben, letztlich nicht wirklich funktioniert. Weil wir mit der Etymologie erst recht wieder, wenn wir die Etymologie rechtfertigen wollen, über das Laufen und über das Sehen, handeln wir uns erst recht bestimmte Inhalte ein. Nicht? Dann läuft er, und wenn er läuft, dann bewegt er sich, wenn er sich bewegt, verändert er sich, und jede Veränderung impliziert eine Art von Gegensätzlichkeit, Ende. Nicht? Aber wichtig ist, dass Sie sehen, obwohl das nicht so zusammenzupassen scheint, weil die einen bauen sich da irgendwie ein theoretisches Gerüst, um da rauszukommen, indem sie von dieser Überwesenheit und von diesen Überqualitäten immer sprechen, und die anderen sagen einfach, na, Schluss der Debatte, das geht nicht. Ne? Also, weil da werden wir nie auf diese Art und Weise von herumresonieren, werden wir nie auf einen grünen Zweig kommen. Da werden wir uns immer in Widersprüchen verhangen, und wir müssen einfach anerkennen, sagen die, wir müssen einfach anerkennen, dass wir mit unserem ärmlichen Verstand, der immer nur in solchen Gegensätzen und in logischen Spitzfindigkeiten herumoperieren kann, an das nicht herankommen, was Gott in Wirklichkeit ist. Das ist der springende Punkt, das sagen die. Wir kommen mit unserem Verstand. Unser Verstand ist ein mickriges Instrument. Ihr seid alle da, ihr tut euch da brüsten mit, ihr könnt Sophisterei ist das, ne? Ihr könnt euch damit brüsten, dass an was einredet und 10 Minuten später redet ihm das Gegenteil und solche Sachen, was soll das? Ja, Frage, laut? Ja, also da bringe ich Ihnen jetzt 2 Namen. Ja, oder man kann auch sagen, also die einen, die argumentieren und auf solche Ideen verfallen wie diese Überqualitäten, die Superqualitäten, ja, das Superqualitätenargument. Also die beim Argumentieren bleiben, die das Argumentieren nicht aufgeben wollen, die sagen wollen, wir wollen verstehen, wir haben doch einen Verstand. Es ist doch Gott, der uns den Verstand gegeben hat. Also den werden wir doch nicht jetzt sozusagen abschneuen. Ja? Also hören wir nicht auf. Die kann man im Großen und Ganzen nennen die Dialektiker. Ja? Also die noch die Dinge bereden. Die noch über die Sachen diskutieren wollen. Und zugegeben, manchmal recht eigenartige und skurrile Lösungen finden oder anbieten. Theoretische Hirschgeweihe. Und die anderen würde man einfach nennen Antidialektiker. Ne? Das sind die, die sagen, Schluss damit, ihr verderbt nur alles. Glaubt einfach an ihn. Ja? Jetzt sage ich Ihnen 2 Namen, ganz nützlich, die sind ganz interessant. Einer, der ist auch aus Tours, so wie dieser Fredigisius, ein gewisser Berengar von Tours, das ist so 11. Jahrhundert. Das ist ein Dialektiker, Berengar. D und AD. Antidialektiker. Berengar. Von Tours, so wie der. Und ein gewisser Lanfranc. Das ist ein Antidialektiker. Der ist sehr interessant. Der war Bischof in einem französischen Ort Beck und nachher Bischof von Canterbury. Das ist wichtig zu wissen, dass das ein Antidialektiker war. Ja? Und das der Dialektiker. Also, ein Zitat, ja, aus einem Brief, den der Lanfranc, ich erzähle nicht mehr über die, also den der Lanfranc an den Berengar geschrieben hat. Zitat: lieber bin ich ein Idiot mit Glauben als ein Heretiker mit dir. Also ich bin lieber deppert und glaub so richtig fest an Gott, als dass ich mich mit dir auf solche Streitereien einlasse, die nur dazu führen, dass man den wahren Glauben verliert. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie sich extra bitte aufs Papier und wenn es irgendwie geht, auch hinter die Ohren schreiben. Dass man sich fragt, wenn einer in dem Sinn sagt, ich bin nur für den Glauben gegenüber dem, der sagt, dann ist sein unmittelbares Problem, das unmittelbare Problem, das der Antidialektiker hat, gegeben mit der Frage, aber was? Also wir diskutieren da herum. Das gefällt dir nicht. Das zerreibt dir die Sache, den echten Glauben, das Einfache. Was man ja auch jetzt immer wieder bemerkt, dieser Gegensatz ist ein Gegensatz, den es immer gibt. Vor allem dann, wenn es um Religion geht und in Diskussionen innerhalb sozusagen der islamischen Religionsgemeinschaft ist ja in der heutigen Zeit diese Spannung sehr, sehr stark spürbar. Zwischen solchen, die sagen, wir brauchen das gar nicht so genau wissen, was da steht und wie man das auslegen soll und so. Da ist die Schrift, brauchst gar nicht aufmachen, das Buch eigentlich, sagst du, glaub dran und gehörst zu uns. Nicht? Und einer enormen Tradition von Auslegungs- und Interpretationsgelehrsamkeit, die es in derselben religiösen Tradition gibt. Also das ist nicht eine Sache, die abgehakt ist. Die interessante Frage, mit der sich der, der nur fürs Glauben ist, eben konfrontieren muss, ist, was? Du sagst, du willst nur glauben, aber bitte sei so gut, jetzt sag mal, was willst du eigentlich glauben? Willst du das glauben oder willst du das glauben? Willst du glauben, dass das Verhältnis zwischen Brot und dem Leib Christi ein symbolisches Verhältnis ist, oder wirst du wirklich sagen, dass Christus ein Brot war? Oder ist? Na? So. Das sind Sachen, die haben die diskutiert. Und jetzt das zweite Interessante ist die Antwort auf diese Frage. Das ist sehr, sehr wichtig. Nämlich, dass die Antwort auf diese Frage, was sollen wir jetzt eigentlich glauben, lautet, dass es eine eigene Tradition gibt, die eben auch bis heute noch irgendwie nicht ausgestorben ist, wo die Antwort einfach lautet, das, was uns gesagt worden ist. Die Autorität. Das müssen Sie sehen. Das ist ganz wichtig und das muss man ganz ernst nehmen, dass es eine lange Tradition gibt, in der Verweis auf die Autorität, das effektive Abschnallen des Nachdenkens, sozusagen eine Antwort auf diese Spannung sozusagen ist. Dass der sagt, ihr zerlegt uns das alles in euren Spitzfindigkeiten, wir wollen wieder zum wahren Glauben finden. Fundamentalismus nennt man das heute. Und jetzt kommt die Frage an den, aber was ist der wahre Glaube? Was ist das, was du glaubst? Und jetzt gibt er eben keine Antwort, die einen Inhalt hat, sondern die Antwort lautet, das, was gesagt worden ist oder das, was geschrieben steht. Und das hat eine enorme Bedeutung in der Entwicklung der abendländischen Philosophie, soweit sie mit theologischen Problemen zusammenhängt, bis weit in die Neuzeit. Weil sie noch im 17. Jahrhundert, also lang nach der Periode, die wir hier überhaupt behandeln in der Vorlesung, also ausführlichste Diskussionen darüber haben, was zum Beispiel die päpstliche Autorität ist und wie die genutzt werden kann, um festzustellen, was man glauben muss. Und es ist ja ganz erstaunlich, dass in diesem Jansenistenstreit die Position von Rom die war, dass wenn in einer Frage die Kirche eine Position behauptet, die echt widersinnig ist, also die man sozusagen wissenschaftlich, da ist das schon ein ganz anderes Umfeld natürlich, weil da gibt es schon eine Reputation für wissenschaftliche Argumentation, die man wissenschaftlich als unsinnig erweisen kann, dass es dann genügt, wenn der Papst auf eine Stelle in der Heiligen Schrift hin oder bei einem Kirchenvater hinweisen kann, wo das steht, was er gesagt hat. Und das ist auch ganz wurscht, ob es 100 Stellen gibt, wo was anderes steht. Wenn es eine Stelle gibt, die es belegt und der sagt, das ist es, dann ist es das, was man zu glauben hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Sie das verstehen, dass es eine lange Periode gibt, in der das eine wirkliche Alternative ist. Uns erscheint das nicht als eine wirkliche Alternative. Wir sehen das so, dass die einfach so quasi den Platz der Auseinandersetzung verlassen. Jemand, der sagt, ne? Also wir sagen ja heute, okay, dann haben wir halt nichts mehr miteinander zu tun. Ne? Wenn einer sagt, er argumentiert nicht mehr über eine theoretische Frage. Aber so ist das nicht. Sehr, okay, ich glaube, das haben Sie verstanden, oder? Gut, jetzt komme ich zu einem, lesen Sie das, was da von diesem Eriugena steht. Unser nächster Programmpunkt, unsere zwei nächsten Programmpunkte sind zwei Typen, zwei Leute, die zu den ganz, ganz Großen gehören. Also das gehören sozusagen zu den größten Figuren, mit dem größten Format, mit denen wir uns überhaupt beschäftigen in dieser Vorlesung. Anselm von Canterbury und Peter Abelard. Anselm hat, also das ist eben 11. Jahrhundert, 1033 bis Anfang des 12. Jahrhunderts, bis 1109 gelebt. Und das, mit dem beschäftigen wir uns heute noch. Und der war eben sowohl in Beck wie auch in Canterbury der Nachfolger von diesem Lanfranc. Ja? Das ist sehr wichtig. Er war nämlich kein so ein Antidialektiker, sondern der hat so ein bisschen eine Position versucht zu finden, die in dieser Diskussion, in dieser Spannung zwischen den Dialektikern und den Antidialektikern was Vernünftiges zu artikulieren versucht in dieser Spannung, was aber nicht heißt, dass nicht lang über sein Wirken und sein Leben hinaus, dass noch immer polemische Parteien geblieben sind. Man muss ihn. Ich habe über diese Sache so ausführlich geredet, weil man den Anselm verstehen muss vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung über das Verhältnis zwischen Vernunft, rationaler Argumentation einerseits und Glauben andererseits. Wobei das mit der rationalen Argumentation ist nicht unwichtig, dass ich Ihnen da diese eigentümlichen Sachen vorgebe. Dass man sieht, dass natürlich die rationale Argumentation auch sozusagen was ist, demgegenüber man Misstrauen entwickeln kann, wenn sich das so abspielt wie in diesem Text von dem Scotus Eriugena. Das ist auch wichtig, dass man das sieht. Also Anselm muss man verstehen vor diesem Hintergrund und als eine Art von Vermittler. Obwohl das Theoriestück, das wir jetzt besprechen werden, nämlich dieser Gottesbeweis, dieser berühmte, den er erfunden hat, obwohl das ein rein rationales Konstrukt ist. Ja, also der hat, was wir jetzt besprechen werden, kurz skizzieren, lese ich Ihnen auch aus dem Buch davor, der Gottesbeweis des heiligen Anselm. Das ist eine extrem, das sieht man auch sofort, eine extrem rationale Angelegenheit, ein Gedanken, das ist auch, wird auch heute noch behandelt als eins der großen Gedankenrätsel, die es überhaupt gibt. Und einer der letzten ganz, ganz bedeutenden, genauso großen Denker, die sich damit ernsthaft auseinandergesetzt haben, war ja der österreichische Mathematiker Kurt Gödel Anfang dieses Jahrhunderts. der über diese Sache noch versucht hat, eigene Lösungen zu finden und eine Lösung zu finden, die positiv ist, also das in einer gewissen Weise anerkennt. Aber das darf einen nicht täuschen, das heißt nicht, ja, das ist ja auch wesentlich, dass man den Beweis versteht, ist, dass er eben nicht nur so eine rationale Konstruktion ist, sondern als Hintergrund etwas voraussetzt, was das Gesamtproblem des Verhältnisses von Rationalität und Glauben ist. Ja? Also merken Sie, das ist nicht nur so eine kommentierende Bemerkung von außen, sondern das ist echt wichtig, dass man es kapiert. Also wir reden über Anselm unter diesem Gesichtspunkt, was ist das für eine Position, die er da einnimmt. Wir reden über seinen Beweis, diesen sogenannten, zunächst einmal hat er den Namen gehabt, a priorischer Gottesbeweis. Seit Kant läuft er unter einem anderen Namen und heißt der ontologische Gottesbeweis, aber so heißt er erst seit Kant und diskutiert worden ist er schon längst vorher. Und der dritte Punkt ist ein bisschen was zur Logik bei Anselm. Also diese Frage nach dem Verhältnis von Rationalität und Glauben oder Offenbarungsglauben, das ist natürlich eine Sache, die gerade für das Gottesbeweisproblem sehr zentral ist. Nicht? Also wenn man überhaupt mal unternimmt, sich zu fragen, kann man die Existenz Gottes beweisen, soll man das probieren, dann spielt das eine große Rolle, weil die natürlich sagen, na, das hat ja gar keinen Sinn. Wie willst du denn die Existenz von jemandem beweisen, der so unendlich viel mächtiger ist als alle Beweismittel, über die du verfügst? Unser Verstand verfangt sich ja immer in Widersprüche und so. Wie willst du dann die Existenz von dem beweisen? Das ist so eigentlich eine Anmaßung, eine Frechheit. Ne? So, hat Gott es notwendig, sich seine Existenz von uns beweisen zu lassen? Das ist auch so ein Gedanke, der natürlich auch im Protestantismus dann noch einmal eine große Rolle spielt. Aber diese Überlegung spielt zunächst mal im Hintergrund keine Rolle bei den Gottesbeweisen. Also wenn man die Gottesbeweistradition als solche betrachtet, dann ist das nicht so eine entscheidende Sache. Es gibt auch schon, natürlich gibt es bei Augustinus und es gibt zum Beispiel bei diesem Alcuin, das war der erste Name, den wir in der Vorlesung überhaupt hatten, da gibt es auch schon sowas wie einen Gottesbeweis. Der knüpft auch an Augustinus an, so ein Gedanke, es gibt so eine Stufenleiter des im Universum vom bloßen Leben über ein Lebendiges, das Sinne hat, um seine Umwelt zu perzipieren, und dann gibt es noch eine Stufe höher, ein beseeltes Leben und dann eines, das noch einen Verstand hat und so weiter. Und zu allem, was nicht ganz vollkommen ist, muss es noch was Vollkommeneres geben, also muss es über alles hinaus, weil ja alles unvollkommen ist, noch etwas ganz Vollkommenes geben, und das ist eben Gott. Ne? Aber es ist sehr wichtig zu sehen, dass bei so einem Mann wie diesem Alcuin eigentlich überhaupt nicht daran gedacht ist, dass man so eine Überlegung verwenden könnte, um sozusagen jemanden zum Glauben zu bekehren oder sozusagen, dass auf so einer Überlegung der Glaube basieren könnte. Sondern das ist bei dem auch schon klar, völlig klar, dass der Glaube als Glaube irgendwie da sein muss, auf der Basis der natürlichen oder Schriftoffenbarung da sein muss und so ein Gedanke dazu dient, dass wir uns das, was wir glauben, auch verständlich machen können. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, dass so ein Gedanke nicht dazu verwendet werden kann, den Glauben zu begründen, sondern dass, wenn wir den Glauben haben, so ein Gedanke dazu dient, uns unseren Glauben verständlich zu machen. Also das, so quasi, was wir, wie das oft ausgedrückt wird, und das ist auch eine Sprache, die Anselm noch verwendet, was in unserem Herzen ist, auch in unserem Verstand einen Platz finden soll. Ja? Verstehen Sie das? Das ist ein wichtiger ein wichtiger Punkt. Das ist auch bei Anselm nämlich genau so. Dieser Beweis, den wir da jetzt kurz skizzieren werden, wie der funktioniert, und wir die schwierigen Seiten, die damit verbunden sind, berühren wir überhaupt nicht. Aber der ist nicht dazu da, den Glauben zu begründen, ja, sondern der ist dazu da, um uns verständlich zu machen, was wir glauben, und auch, was ich schon vorher mal gesagt habe, das Geschenk, das uns Gott damit gemacht hat, dass er uns einen Verstand gegeben hat, nicht ungenutzt zu lassen. Alles, was es gibt, die ganze Schöpfung, soll Gott loben. Und zu der Schöpfung gehört dazu, dass wir einen Verstand haben. Also soll auch das Ausnutzen unseres Verstandes sozusagen zur höheren Ehre Gottes und so weiter optimiert werden. Das ist auch ein Gedanke dahinter. Ja? Wir wollen nichts von den Talenten, die uns mitgegeben worden sind, ungenutzt verrotten lassen. Ja? Deppert gestorben sein ist nicht gut. Ja? So quasi. Ja? Also das ist genauso schlecht wie mit Schulden, wie bei Sokrates mit dem Händel oder so, oder ja, mit einer unvergebenen Untat sozusagen gestorben zu sein. Ist deppert gestorben sein, also deppert da ist man sowieso sein müssen leider, auch eine Sünde. Ja? Das ist der Background. Ja? Sehr, sehr wichtig. Und das heißt auch schon, dass man das sehen Sie schon, das geht ein bisschen über diesen Gegensatz hinaus. Weil das gibt dem Glauben sein Recht und sagt zugleich, aber natürlich können wir die Gabe des Verstandes nicht unausgenutzt lassen. Jetzt lese ich Ihnen mal diesen Gedanken vor. Sie werden, also die Challenge, die da drinnen liegt, ist zum Teil eine logische, und das sind sehr komplizierte Fragen, die man natürlich mit den, wo es auch sehr interessant ist, sich zu fragen, natürlich, welchen Unterschied es in der Behandlung der dadurch aufgeworfenen Probleme macht, welches Instrumentarium an logischer Theorie man zur Verfügung hat. Das geht man heute völlig anders an als damals. Logik ist auch eine Wissenschaft, die sich entwickelt und die steht auf einem völlig anderen Standpunkt, auf einem anderen Niveau als im 11. Jahrhundert, klarerweise. Also das müsste man, wenn man der Sache gerecht werden will, muss man natürlich mit einbeziehen, was da vorhanden war. Das können wir auch nicht. Also das beginnt so. Also diese Schrift, dieser Text, aus dem das ist da, das heißt Proslogion. Das Proslogion des heiligen Anselm. Also Herr, der du die Glaubenseinsicht gibst, verleihe mir, dass ich, soweit du es für nützlich hältst, auch einsehe, dass du bist, wie wir glauben, und das bist, was wir glauben. Also du hast mir schon die Glaubenseinsicht gegeben, du gibst mir sowieso die Glaubenseinsicht, und jetzt verleihe mir, soweit du das für nützlich hältst, auch die Möglichkeit, einzusehen, dass du bist, so wie wir das ja glauben, und auch einzusehen, dass du das bist, was wir glauben. Und zwar glauben wir, und jetzt kommt schon der erste richtige Schachzug, also die erste Annahme, wenn das ein Beweis ist, und zwar glauben wir, dass du etwas bist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Ja? Also jetzt sehen Sie gleich mal, bringen Sie das zurück auf diese Sache von diesem Scotus Eriogena. Was wären die richtigen Namen? Ja? Der Weiseste, der Gütigste oder so, oder einfach nur Gott. Der Name, der halt immer schon, ohne dass wir wissen, warum. Ne? Natürlich haben wir Gott nicht getauft, aber es wäre dann so ähnlich wie. Ne? Er ist einfach auf den Namen irgendwann getauft worden und jetzt sagen halt alle so zu ihm. Ne? Also, ich heiße ja deswegen Richard, weil ich auf den Namen getauft worden bin und in der Folge weil das eine Folge der institutionellen Wirkung des Taufaktes ist, dass sie dann alle zu mir Richard sagen, dann habe ich eben so, weil alle immer zu mir so gesagt haben. Ne? Da ist jetzt ein Vorschlag, was ganz was Bestimmtes, nämlich, was glauben wir, dass du bist, dass über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. It, quo maius, cogitari non potest, also das, wovon etwas Größeres, noch Größeres nicht gedacht werden kann. Ja, okay. Jetzt ist einmal gesagt, was das ist, wovon wir die Existenz beweisen wollen. Ja? Sehr wichtig, ne? Dass man immer, wenn man die Existenz von was beweisen will, dass man vorher sagt, was das ist, wovon man die Existenz beweisen will. Und jetzt fängt die Argumentation an, die Fragestellung. Gibt es also ein solches Wesen nicht, nur weil der Tor in seinem Herzen gesprochen hat, es ist kein Gott, der Heide? Nur weil einer, also wenn einer sagt, es gibt keinen Gott, soll das also bedeuten, dass es dieses Wesen, id quo maius cogitari non potest, gibt es das nicht, jetzt habe ich geglaubt, das ist die Uhrzeit, aber es ist die abgelaufene Zeit. Nur weil der sagt, es ist kein Gott, aber, und jetzt beginnt das Maschinchen, sicherlich, wenn er eben das gehört hat, was ich sage, wenn er diese Phrase gehört hat, id quo maius cogitari non potest, etwas, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, dann versteht er ja, was er hört. Und was er versteht, ist in seinem Verstand. Auch wenn er nicht einsieht, dass es existiert. Denken Sie wieder zurück, Boetius jetzt, ne, ist nur in unserem Verstand und es ist noch unausgemacht, ob es existiert. Vielleicht ist es nur ein empty image, ne, oder sowas. Aber es ist jetzt jedenfalls als diese Sache in seinem Verstand. Wir haben es zu ihm gesagt, da steht er jetzt, er sagt, es gibt keiner. Also wir sagen zuerst, was ist Gott? Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Jetzt steht er da vor uns und sagt, es gibt keinen Gott. Und wir sagen, also wir nehmen an, Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Hast du das verstanden? Jetzt muss er ja sagen, nein, das hat er verstanden. Also ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, in seinem Verstand. Das ist natürlich jetzt ein Schachzug, dieses, es ist in seinem Verstand. Man könnte ja sagen, Schluss, er hat es verstanden. Er sagt, es ist in seinem Verstand. Nun ist es aber ein anderes, dass das Ding im Verstand ist und ein anderes einzusehen, dass das Ding existiert. Das sind zwar verschiedene Sachen, klar. Wenn ein Maler vorausdenkt, was er schaffen wird, hat er zwar im Verstand, erkennt aber noch nicht, dass existiert, was er noch nicht geschaffen hat. Der Maler hat eine Vorstellung von dem, was er da malen wird. Der Tischler hat eine Vorstellung von dem Tisch, den er zusammenbauen wird und so. Ich habe eine Vorstellung von dem Gulasch, das ich heute kochen werde oder sowas. Aber das Gulasch gibt es nicht, das, was der Maler malt, gibt es noch nicht und den Tisch gibt es noch nicht. Aber im Verstand haben wir alle unsere Sachen. Wenn er aber schon geschaffen hat, so hat er sowohl im Verstand als auch einsieht, dass existiert, was er geschaffen hat. So ist es bei den normalen Sachen, bei den gewöhnlichen Dingen. Aber bei dem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist es ein bisschen anders. So wird also auch der Tor überführt, dass wenigstens im Verstande etwas ist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, weil er das versteht, wenn er es hört. Und was verstanden wird, ist im Verstand. Und sicherlich ist es jetzt so, und jetzt wird die Falle zugemacht, dass das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, nicht im Verstand allein sein kann. Denn wenn im Unterschied dazu, dass es im Verstand allein ist, es auch noch in der Wirklichkeit existiert, dann ist es noch um dieses eine bisschen größer, dass es in der Wirklichkeit existiert. Und dann wäre es ja, wenn das nicht existiert, nicht das Größte, sondern dann wäre ja dieses andere, was existiert, dieses Größte, worüber hinaus. Wenn es eh schon das Größte war und dieses eine Ding muss noch dazukommen, dann war es ja nicht das Größte. Also wenn es das Größte ist, muss das da schon drin gewesen sein, dass es auch in der Wirklichkeit existiert. Das ist ein großer Unterschied zwischen Äpfeln, Gulasch, dem, was der Maler malt, und dem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Sagt jetzt, das war Heinrich, ne? Jetzt kommt wieder Anselm. Wenn also das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, im Verstand allein ist, so ist eben das, über dem Größeres nicht werden gedacht, Größeres nicht gedacht werden kann, doch etwas, über das etwas Größeres gedacht werden kann, nämlich dass es außerdem noch existiert. Das gibt es aber nicht. Jetzt eine Art Reductio ad absurdum Beweis in dieser Sichtweise. Ne? Also müssen wir annehmen, dass eben, wenn es das ist, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, wenn er das verstanden hat, muss er auch zugeben, dass es existiert und nicht nur in seinem Verstand ist. Das existiert also schlechthin so wahrhaft, dass auch nicht gedacht werden kann, dass es nicht existiert. Man kann sich von dem, worüber hinaus nicht Größeres gedacht werden kann, gar nicht denken, dass es nicht existiert, weil man sich damit in einen Widerspruch begeben würde. Jetzt gibt es da noch eine interessante, es geht noch ein bisschen weiter, dann gibt es ein paar interessante Zusatzpassagen. Wie aber hat er denn im Herzen gesprochen, was er nicht hat denken können? Oder wie hat er nicht denken können, was er im Herzen gesprochen hat? Nämlich, wie er gesagt hat, es gibt Gott nicht. Wie war denn das möglich? Wenn er das wirklich, weil er es wirklich gedacht hat, da es im Herzen gesprochen hat und nicht im Herzen gesprochen hat, da er es nicht denken konnte, so wird nicht nur auf eine Weise im Herzen gesprochen oder gedacht. Anders nämlich, und jetzt ist er wichtig, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den er bis zu einem gewissen Grad überspielt, aber wo ich bisher auch schon, hoffe ich, darauf aufmerksam war. Anders nämlich wird ein Ding gedacht, wenn der es bezeichnende Laut gedacht wird, also wenn er nur die Worte nachsagt, anders, wenn eben das, was das Ding ist, verstanden wird. Also jetzt macht er da eine Differenzierung. An dem Punkt, wo er selber diesen Übergang gemacht hat, wir sagen dem, wir verstehen unter Gott das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Hast du das verstanden? Und er sagt, ich habe es verstanden. Jetzt macht er da eine Differenzierung und sagt, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob er sagt, ich habe es gehört. Ja? Ich kann es nachsagen, zum Beispiel. Oder ob er sagt, ich habe es verstanden. Worauf es uns ankommt, ist natürlich, dass er sagt, oder hier bei dem Beweis ankommt, ist natürlich, dass er sagt, er hat es verstanden. Was das ist. Ja? Also das ist natürlich einer der logisch interessanten Punkte. Was heißt das zu verstehen? Was ist das überhaupt für ein Begriff? Dieser Begriff von etwas, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das wird aber hier nicht problematisiert. Verstehen Sie den Punkt? Sehr wichtiger Punkt. Ja? Also Gott als nicht existierend kann gedacht werden, wenn man nur die Worte hat. Da verstanden. In dem Moment, wo er aber nicht nur die Worte, wo er es nicht nur gehört hat, sondern wirklich verstanden hat, da kann er eigentlich intellektuell nichts mehr dagegen sagen, dass dieses Wesen existiert. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass man dabei beachtet, wir können ihn zwingen zuzugeben, also immanent hier, wir können ihn zwingen zuzugeben, dass dieses Wesen existiert. In Bezug auf diese Auseinandersetzung hier ist natürlich jetzt eine entscheidende Frage, kann man das so interpretieren, dass wir ihn dadurch bekehrt haben? Ja? Und da glaube ich, ist es schon so, dass es bei Anselm noch immer dieselbe Tradition ist, wie schon bei dem Alcuin und auch bei Augustinus, dass das nicht klar ist. Also eher nicht so. Ja? Wir können ihn sozusagen zugeben, Also ich würde es am liebsten so ausdrücken. Wir können ihn zwingen zuzugeben, dass dieses Wesen existiert, das sich für uns als Gott geoffenbart hat. Aber solange es sich nicht für ihn geoffenbart hat, entweder durch die Schrift, also durch die Autorität der Schrift oder auf natürliche Weise, durch das natürliche Licht, solange ist das nicht, noch immer nicht ein Akt der Bekehrung. Ja? Also es könnte zum Beispiel sein, dass der sagt, okay, hast gewonnen, ne? Sagt er. Das ist also euer Gott. Verstehen Sie? Meiner nicht. Ja? Aber ich weiß jetzt, was euer Gott ist. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Bekehrt ist er noch nicht. Ja? Und also ein Schlagwort, das man eben mit dieser Auffassung des Heiligen Anselm verbindet, ein Wort, worum es sich hier handelt, ist, der Glaube ist schon da und sucht nach der Einsicht. Der Glaube ist schon da und möchte sich selbst verständlich werden. Fides, querens, intellectum. Der Glaube, der nach Einsicht sucht. Und nicht eine Einsicht, mit der wir erst nach dem Glauben suchen. Das ist es nicht. Ja? Wir können den Heiden, den Toren, wie das da heißt, dazu bringen, mit so einer Argumentation, sinnvollerweise können wir anstreben, das dazu bringen, nachzudenken und sich für Einflüsse oder für etwas zu öffnen, dem man sich bisher nicht geöffnet hat. Aber direkt ist der Weg nicht. Ne? Wir können ihn dazu bringen, dass er sagt, aha, vielleicht doch, ja. Aha, das ist das, woran die glauben. Ne? Das ist das, woran die glauben. Okay, gut, und wie schaut das jetzt aus? Was spielt das für eine Rolle und so weiter? Und dann kann er irgendwas anderes machen. Und vielleicht hat er dann eine Erleuchtung oder gibt es sowas Ähnliches, so wie zum Beispiel Augustinus ja beschreibt, dass er eben im Laufe seines Lebens nicht nur einmal, sondern letztlich auch zweimal so eine Art von Bekehrungserlebnisse hatte. Ne? Verstehen Sie das ungefähr? Können Sie die Sache verstehen? Haben Sie ein Bild von dem Beweis? Ungefähr. Also ein wichtiger Punkt ist eben diese völlige Abstraktheit dieser Überlegung. Die kann man sich heute genauso gut einfallen lassen wie damals. Die setzt keinen Bezug zu irgendeiner Autorität voraus. Man kann annehmen, dass das wirklich das erste Mal ist, dass der das erfunden hat, diesen Gedanken. Ja? Den hat er nicht irgendwo abgekupfert. Und der Gedanke selber setzt keinerlei Offenbarungswissen als dieser Gedanke voraus. Es ist nur sein Setting, wo er eingebettet ist. Wir haben den Glauben und warum überlegen wir uns sowas überhaupt? Weil wir auch rational verstehen wollen, was das ist, woran wir glauben. Ja? Fides, querens, intellectum. Der Glaube sucht auch noch nach einer Einsicht. Aber auf dem Weg dieser Einsicht allein können wir nicht garantieren, dass jemand zum Glauben findet, sondern maximal, dass er, wenn er das nachvollzieht, sagen kann, ah, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich. Ich verstehe jetzt einmal, was euer Gott ist, ne? Was ihr da meint. Nur ein Teil davon natürlich, ne? Von dem, was gemeint ist. Also ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht wirklich was dazu sagen, wie das funktioniert und ob das jetzt gut ist oder nicht, der Gedanke. Es ist extrem kompliziert, wenn man es aufmacht. Von außen schaut es ja recht schnippisch und einfach aus. Aber es ist sehr, sehr kompliziert. Es hat eine lange Tradition, das Argument, nachdem es erfunden worden ist, haben relativ bald Auseinandersetzungen darüber begonnen, ob das ein gutes Argument ist. Also zum Beispiel bei Thomas von Aquin. Thomas von Aquin ist einer von den ganz großen Verweigerern. Thomas von Aquin ist natürlich nicht dagegen, dass man Beweise für die Existenz Gottes führt, aber den hält er einfach für zu schnippisch. Ja? Den mag er nicht. Also, der andere große Ein anderer großer sozusagen Vernichter dieses Beweises, Gegner dieses Beweises, ist Kant gewesen. Genauso bedeutend sind die, die ihn akzeptiert haben, die selber Versionen davon entwickelt haben, Descartes und Leibniz. Und eben vielleicht auch Gödel oder so. Aber Hegel, der deutsche Philosoph Hegel, also das ist noch an der Wende zum 19. Jahrhundert oder im frühen 19. Jahrhundert, hat auch diesen in einer natürlich sehr veränderten Form, die haben alle veränderte Formen davon entwickelt, hat den Beweis akzeptiert. Ich sage nur zwei Bemerkungen dazu. Der eine Punkt, wo man sozusagen ansetzen kann, wenn man es kritisieren will, ist natürlich dieser Begriff selbst. Das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Ist das überhaupt eine widerspruchsfreie Vorstellung? Ne? Was soll das sein? Was soll man da damit verbinden? Ne? Das ist der eine Knackpunkt. Da kann man sagen, ja, zeig mir das einmal. Was wäre da ein Beispiel? Oder? Der andere Knackpunkt, und das ist sehr, sehr stark verbunden mit dem Namen von Kant. Das war der Punkt, an dem Kant, von dem Herr Kant die Sache beansprucht hat, war diese Geschichte mit, ob die Existenz überhaupt etwas ist, sozusagen, ob die Existenz überhaupt ein, wie Kant sagt, ein reales Prädikat ist. Ob wenn man eine Sache beschreibt, mit allen ihren Inhalten, ob dann die Existenz etwas ist, was man zu diesen Inhalten noch dazugeben kann und dann wird das größer. Und Kant hat gesagt, nein, Existenz ist eben überhaupt kein reales Prädikat. Also, wenn die Existenz ein reales Prädikat wäre, dann würden, also wenn man das jetzt nicht ein Beispiel, das Kant erfunden hat, sondern irgendwer hat mir das einmal, wem ist das einmal eingefallen, das ist auch nicht von mir, dann würden Heiratsannoncen nicht so ausschauen, wie sie normalerweise ausschauen, sondern Heiratsannoncen in der Zeitung würden so ausschauen. Suche 19-jährige Akademikerin großem Vermögen, gesellschaftlicher Stellung und liebesfähig, freundlich, gebildet, sportlich und so weiter. Und das Wichtigste, existieren soll sie auch. Das steht aber nicht in den Annoncen. Es ist schon damit getan. Dass, also es wird etwas nicht, es kriegt etwas keine Eigenschaft. Die Idee von Kant ist, die Existenz ist keine Eigenschaft. Es kriegt nicht was eine Eigenschaft dazu, wann es existiert. Sondern wenn man eine Sache vollständig beschrieben hat, dann hat man sie vollständig beschrieben und dann fragt man sie oder kann man sie fragen, ob die Sache existiert oder nicht. Existenz ist kein reales Prädikat, das heißt nicht ein Prädikat, dass wenn wir von einer Sache sagen, dass sie existiert, zum Inhalt dieser Sache noch was dazukommt. Das heißt nicht, dass wenn wir sagen, dass eine Sache existiert, wir nichts gesagt hätten, weil es ist ein sehr großer Unterschied, ob eine Sache existiert oder nicht. Aber wir haben was anderes gesagt, als dass wir über diese Sache noch einen zusätzlichen Inhalt, der zu ihrer inneren Beschreibung dazukommt, ausgesagt hätten. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und wenn er da recht hat, dann haut es natürlich von Anfang an nicht mehr hin. Dann hat es im Wesentlichen, dann ist das wesentliche Gelenk dieses Beweises zerstört. Ne? Dass er sagt, jetzt hat er es konzipiert und wenn es jetzt wirklich existiert, dann ist das, was er da konzipiert, muss er zu dem, was er konzipiert hat, noch mehr dazugeben. Und Kant würde sagen, na, so ist es nicht, weil es kommt ja nichts dazu. Ne? Sondern es ist nur in ein anderes Verhältnis zu uns gesetzt, sagt Kant dann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo Sie auch eine Rückwärtsbeziehung feststellen können zu etwas, was ich schon gesagt habe, nicht, in Bezug auf Aristoteles, die Transzendentalien. Nicht? Die Transzendentalien, das Sein, das Einssein und das Sein überhaupt, sind etwas, was außerhalb dieser Pyramide der Allgemeinheiten steht. Das Sein gehört zu den Transzendentalien. Und das ist nicht etwas, was man bei der Beschreibung einer Sache noch dazufügt, um diese Sache von anderen Sachen zu unterscheiden. Okay, also ein kleines Stückchen, was sage ich Ihnen dann noch, ein kleines bisschen ist noch übergeblieben, was den Anselm betrifft, und dann reden wir in der nächsten Stunde über Abelard und kommen dann schon in einen Bereich, wo das Hochmittelalter beginnt. Bis dann.